25, Abvers 19 bis Schluss. 1. Mose 25, Abvers 19 bis Schluss. Aus der Elberfelder Übersetzung. Und dies sind die Geschlechter Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zum Weibe nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester Labans des Aramäers. Und Isaak bat Jehova für sein Weib, denn sie war unfruchtbar. Und Jehova ließ sich von ihm erbitten, und Rebekka, sein Weib, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihr. Und sie sprach: Wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, Jehova zu befragen. Und Jehova sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leibe, und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Und der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib, wie ein härener Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Knaben wuchsen heran, und Esau wurde ein jachtkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Munde. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Und Esau kam vom Felde und war matt. Da sprach Esau zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob sprach: Schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Wir wollen beten. Möchten dir von Herzen danken, himmlischer Vater, dass deine Güte und deine Erbarmungen jeden Morgen neu sind und dass du uns wieder in diesen Tag deiner Gnade hineinführst. Wir danken dir für alles Durchtragen, für alle Wegführungen, für die Erquickungen, für die Ruhe in der Nacht. Wir danken dir für alles, was du uns geschenkt hast, Herr, und möchten von dir auch jetzt erbitten, dass du uns segnest aus deinem Wort und durch dein Wort, dass du unserem Bruder, der uns dein Wort bezeugt, Gnade schenkst und Vollmacht zur Verkündigung und uns offene Herzen, dass wir aufnehmen, was du uns sagen möchtest. Wir danken dir herzlich dafür. Amen.
Wieder haben wir es mit zwei Brüdern zu tun, die diesmal nicht nur im Gegensatz zu Ismael und Isaak von zwei Müttern geboren sind, sondern von einer und sogar auch noch Zwillinge, also ganz nah beieinander. Sie haben im Gegensatz zu den beiden anderen gemeinsam gespielt, auf demselben Lammfell als Babys gelegen wahrscheinlich und durch den Sand gekrochen vor ihrem Zelt und so haben gemeinsam ihre Kindheit und Jugend verbracht. Und doch sind sie in ihrem Wesen ganz anders. Das wird schon bei ihrer Geburt sehr deutlich. Das ist ja hier jetzt in diesem Text sehr eindrücklich beschrieben worden. Der eine sieht ganz anders aus schon als der andere. Und es ist auch schon deutlich, dass, so heißt es da, in, also Gott sagt, dass der Mutter in ihrem Leibe zwei Völker miteinander streiten. Wieder sind es also zwei Völker, wie bei Isaak und Ismael, die also die Väter des Volkes Israel und der Araber sind. So sind es hier die Väter auch wieder bei Jakob, des Volkes Israel, und Esau, der Vater der Edomiter. Esau, rötlich heißt das, nachher heißt es dann Edom, also der Rote oder das Rötliche oder so. Und andererseits ist in dem Namen auch drin das Wort rau und behaart versteckt, so habe ich nachgelesen. Und er ist ein wilder Mann, ein Jäger, er streift umher, also so ähnlich wie es vorher der Ismael war, ein guter Bogenschütze, ein Mensch, der draußen lebt, ein Wilder. Und Jakob, das Gegenteil davon, gesittet, heißt es hier in der Lutherübersetzung, Vers 27, häuslich, also hielt sich bei den Zelten auf, oder zeltlich müsste man besser sagen, statt häuslich. Der Name bedeutet auch wieder Verschiedenes. Er hält die Verse, also das Wort Verse steckt da drin, und andererseits steckt in dem Namen auch das Wort Betrüger drin. Beides angedeutet. Ich weiß nicht, wie die das früher gemacht haben. In dem Augenblick, wo ein Kind geboren war, fielen immer gleich Namen ein. Die hatten das ja nicht vorher überlegt, denn das mit der Verse konnten sie ja nicht wissen und so. Und hatten immer gleich den richtigen Namen parat, dem so geheimnisvoll die ganzen Geheimnisse ihres Lebens schon angedeutet waren oder drinsteckten. Isaak, der Vater also, der inzwischen 60- oder 61-jährige Vater, zieht den Esau vor, haben wir gehört, und Rebekka den Jakob. Was mögen die Gründe sein? Vielleicht, dass der Isaak, der ja im Gegensatz zu seinem Bruder Ismael damals auch ein gesitteter Mann war und ruhig und friedlich, wir haben das gestern gehört, während der Ismael ein Kämpfer wurde, ein Bogenschütze, ist der Isaak immer friedlich gewesen und hat versucht, bei allen Auseinandersetzungen mit den Philistern immer, ja, wie wir heute sagen würden, vielleicht den unteren Weg zu gehen, immer zurückzustecken und den Frieden zu bewahren. Vielleicht hat er selbst ein bisschen darunter gelitten, dass er nicht so war wie damals sein Bruder. Und das, was ihm fehlte, sah er vielleicht jetzt in seinem Sohn. Das gibt es ja manchmal so, nicht? Dass die Väter gerne in dem Sohn das verwirklicht sehen, was sie selber nicht so hatten. Vielleicht wäre er gerne selber auch so ein wilder Mann gewesen, war es nicht. Und nun war das der Esau und deswegen hat er ihn besonders lieb. Sicher spielt aber auch eine Rolle dabei, dass das eben der Ältere war. Und es war eigentlich ganz selbstverständlich, dass der Haupterbe werden würde und nicht der Jakob. Bei der Rebekka ist es genau umgekehrt. Die liebt den Jakob. Das ist ein Mensch, ein Mann, der häuslich ist, der eben ihr hilft im Haushalt, aber das wird sicher nicht der einzige Grund gewesen sein, dass sie ihn immer um sich hatte, sondern vielleicht, dass er einfach in seiner Art ein bisschen mehr auf sie einging, dass er listig war, lesen wir ja an verschiedenen Stellen, ein hochintelligenter Mensch, der sich in jeder Situation immer zu helfen wusste und der die Dinge nicht immer mit der Faust klärte, sondern auch mal mit Argumenten. Und das mag wohl der Rebekka mehr imponiert haben als dem Isaak. Eins ist neu bei diesen beiden, im Gegensatz zu dem, was wir von Ismael und Isaak gehört haben. Eins ist neu, der Schwächere gibt nicht einfach nach. Jakob ist der Schwächere. Er kann nicht so mit der Faust auf den Tisch hauen, er kann sich nicht gewaltsam durchsetzen, aber er hat seine eigenen Stärken. Und seine Stärke ist die List oder der Betrug. Und diese Stärke setzt er ein. Er weiß, dass die letzte, die eigentliche Stärke ja nicht die ist, dass man da mit Muskeln in der Gegend rumstreift und so und auf die Rehböcke schießt und so, sondern die eigentliche Stärke, mit der man etwas im Leben anfangen kann, ist etwas ganz anderes. Und er versucht, seine Stärke einzusetzen. Er ist der Schwächere, er ist zurückgesetzt, allein dadurch, dass er eben als Zweiter geboren wird. Esau ist ihm eigentlich voraus, er hat das größere Recht, aber Jakob gibt sich damit nicht zufrieden. Er will auch etwas erreichen. Das wird schon angedeutet damit, dass er bei der Geburt die Verse des Esau hält, als wenn er ihn festhalten wollte und sagen wollte, ich will zuerst da sein, ich will der Erstgeborene sein. Die Leute haben ja damals so in solchen Dingen eine Symbolik erkannt, die uns meist gar nicht so bewusst ist. Aber es erwies sich, dass das richtig war. So war es wohl. Er wollte gerne selber der Erste sein. Er arbeitete zielstrebig darauf hin, seinen Bruder zu überholen, und schließlich hat er das ja auch getan. Was ist, das stellt sich nun als Frage für uns, wenn wir das in die geistlichen Verhältnisse übertragen, was können wir daraus lernen? Was ist das Besondere, was den Jakob vor dem Esau auszeichnet? Warum hat Gott eben nicht den Esau bestätigt? Warum hat Gott das nicht gewollt, dass er als Erstgeborener der Segensträger ist, durch den das Volk Israel, also die Nachkommen Abrahams, dann entstehen sollten? Warum ausgerechnet der Jakob? Nun, man kann sagen, Gott hat eben seinen Plan und wir nehmen das so hin, es war eben seine Erwählung. Aber ich denke, es liegt auch oft in den Eigenheiten der Menschen, in den Eigenschaften, in dem Wesenszug der Menschen etwas, weshalb Gott etwas mit ihnen anfangen kann und weshalb er mit anderen eben nichts anfangen kann. Eigentlich sollte man ja meinen, dass der Esau nicht nur darum qualifiziert ist, der Vater, der Erzvater des auserwählten Volkes zu werden, weil er eben der Erstgeborene war, sondern weil er auch eben ein Mann war, der sich durchzusetzen verstand, der mit der Faust auf den Tisch schlug, der wusste, was er wollte, der stark war. Und der Jakob müsste sich eigentlich disqualifiziert haben dadurch, dass er ein Betrüger war, dass er mit List umging. Wir kennen ja die Geschichte dann, die jetzt, ich denke, wir müssen sie nicht extra vorlesen, wie er nachher dann seinen Vater Isaak betrogen hat, so wie er jetzt auch den Esau mit diesem Linsengericht überlistet hat. Warum also bestätigt Gott diesen Jakob? Ich denke, der Grund ist ganz wesentlich der, dass der Jakob das will. Er geht zielstrebig darauf zu, er will der verheißene Erbe sein. Er will der Segensträger sein, durch den Gott sein Volk Israel, also das ist ja damals noch nicht so, also sein Volk, sein auserwähltes Volk segnet. Er will der sein, durch den der Segen von Abraham über Isaak und dann über ihn weitergeht und durch den das große Volk, das auserwählte Volk Gottes entsteht. Er will das, das ist sein Ziel. Und da steckt durchaus Menschliches drin. Er will eine gewisse Größe erreichen, er will zu Ruhm kommen, nachher auch zu Reichtum kommen und so. Da steckt sehr viel Menschliches drin, aber es steckt auch etwas Geistliches drin. Er will der Segensträger Gottes sein. Er will, dass mit seinem Leben etwas geschieht, dass Gott etwas aus seinem Leben macht, dass er ihn als Werkzeug gebraucht für den Bau seines Reiches. Das will er, dafür hat er präzise Vorstellungen. Das ist sein Ziel für sein Leben, während das bei Esau genau andersherum ist. Das ist ihm alles egal. So theologische Fragen sind ihm zu kompliziert und warum auch überhaupt und so. Wir sehen das ja in dieser Geschichte, die wir gelesen haben gerade eben. Er lebt nur für den Augenblick. Wenn er da so hungrig nach Hause kommt, hat er eben Hunger oder will er was essen. Ja, nun gib mir mal davon von dieser schönen Linsensuppe und so. Und der Esau sagt, ja, schwöre mir, dass du mir deine Erstgeburt verkaufst. Ja, wo soll mir schon meine Erstgeburt? Wir müssen ja doch alle sterben, sagt er. Was soll mir die Erstgeburt? Er hat kein Ziel, er hat keine Vorstellung von seinem Leben, die über den Augenblick hinausgehen. Vor allem kein geistliches Ziel. Er sieht nur das Vordergründige, er sieht das Vergnügen. Die Jagd macht eben Spaß, sich an die Tiere anzuschleichen und dann sie zu erlegen mit Pfeilen und Bogen. Das macht Spaß. Alles andere ist ihm zu schwierig und zu kompliziert. Ich muss ja doch sterben. Und wir lesen das später nachher auch, dass er dann noch zwei Frauen da genommen hat, obwohl ja Isaak, sein Vater, ihn wahrscheinlich genauso wie den Jakob ermahnt hat und genauso wie Isaak selber von seinem Vater Abraham ermahnt worden ist, sich eine Frau da zu suchen, wo man den lebendigen Gott kennt, in Mesopotamien, aus der weiteren Verwandtschaft. Aber das war ihm alles egal. Er sah eben ein Mädchen, hatte sich verliebt und hat sie eben geheiratet. Und er sah eine andere, hat sich auch noch verliebt, hat sie auch noch geheiratet. Obwohl er bei der ersten schon die Erfahrung machen musste, dass das Schwierigkeiten brachte. Also ein Mensch, der einfach für den Augenblick lebte. Ihm fehlte die Fähigkeit, die der Jakob hatte, einen Spannungsbogen auszuhalten. Ein fernes Ziel anzustreben und um dieses Ziel zu erreichen, momentane Schwierigkeiten und Bedrängnisse und Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Frage an uns, können wir das? Sind wir Menschen, die vielleicht nur für den Augenblick leben und die ihr Vergnügen haben wollen? Oder können wir auch mal Krisenzeiten durchstehen? Können wir das ertragen, dass wir in Zeiten des Leides oder der Anstrengung, der Bedrängnis oder des Spottes durch andere, dass wir da durchstehen, um des Zieles willen, dass wir, so wie wir es vorhin gehört haben, verwurzelt sind in Christus, dass wir in ihm wachsen, dass mehr aus unserem Leben wird, dass er, unser Herr, etwas damit anfangen kann. Ich denke, wir können das so sagen, wer nicht gesegnet sein will, wird im Allgemeinen auch nicht gesegnet. Wer nicht wie Jakob dieses Ziel hat, ich will, dass Gott aus meinem Leben etwas machen kann, dass er was damit anfangen kann. Ich möchte ein Segensträger Gottes sein. Wer das nicht will, der wird es normalerweise auch nicht. Wir müssen das Ziel haben, wir müssen es wollen und Gott darum bitten und dafür uns einsetzen. Nur dann wird es auch wirklich geschehen. Dann wird also, wir haben das gerade gehört und nachher wird das dann auch vollendet in diesem Betrug an Isaak, dann ist es so, dass wirklich der Jakob in den Besitz des Erstgeburtsrechts kommt. Die Fachleute können das nicht so ganz genau erklären. Ich habe mich da auch nochmal informiert und versucht nachzulesen, was da eigentlich nun der Unterschied ist. Also, dass er einerseits vom Esau dieses Erstgeburtsrecht verkauft bekommt, aber dann trotzdem nochmal besonders den Segen von Isaak bekommen muss, dass also das nicht anerkannt wird beim Isaak, dass er das schon eingetauscht hat beim Esau. Das sind also so Dinge, die wir nicht so ganz verstehen, aber jedenfalls gehörte wohl offenbar beides dazu und beides erreicht er dank seiner List. Nun ist er im Besitz dieses Erstgeburtsrechts, er ist der Gesegnete von Gott und was hat er davon? Zunächst mal überhaupt nichts. Da spürt man nichts, da sieht man nichts davon. Der Esau kommt groß raus, der ist nun inzwischen auch doppelt verheiratet und lebt da in Frieden auch und er hat seinen Vater betrogen und muss sich verstecken und muss nachher schließlich sogar fliehen. Also was hat er davon? Und als nachher der Jakob weg ist, da muss er bei Laban ganz neu anfangen, mit nichts anfangen und 7 Jahre um seine Frauen dienen, also um die erste und nachher nochmal 7 Jahre, 14 Jahre. Er hat so die ganze Zeit über hat er nichts. Was hatte er von seinem Erstgeburtsrecht? Und der Esau, der das Erstgeburtsrecht verkauft hat, der hat, als der Isaak blind und pflegebedürftig im Bett lag, natürlich das alles übernommen. Der Jakob war ja weg, also was sollte man machen? Irgendjemand musste es ja übernehmen. Der Esau hat also alles übernommen. Was hatte der für einen Schaden davon, dass er alles verkauft und verschachert hat? Er hat alles besessen. Nicht wahr, so ist es manchmal, dass der Segensträger, der im Besitz des Segens und der Verheißungen Gottes ist, gar nichts davon äußerlich sieht. Und dass der andere, der also alles verkauft hat, der, wo soll mir schon die Erstgeburtsrecht, Hauptsache ich habe meine Linsensuppe und so, der so nur vordergründig denkt, der nur das Äußere sieht, der hat auch meistens tatsächlich äußerlich Erfolg. Dem geht's gut, der hat seinen Spaß und er wird sogar reich. Und trotzdem, die Bibel berichtet jetzt auf einmal nur noch von Jakob. Später irgendwann taucht er dann nochmal auf, der Esau, aber jetzt ist trotzdem Jakob der Segensträger. In den folgenden Kapiteln verfolgen wir seine Geschichte und nicht die Geschichte des Esau. Obwohl also dieser besondere Segen durch Betrug auf ihn übergegangen ist, Gott steht trotzdem dazu. Er bestätigt ihn. Allerdings, es ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, weil das zu lang werden würde, aber er geht ja dann nach Mesopotamien. Die Rebekka hört also, durch irgendeinen wird ihr das zugetragen, dass der Esau wutschnaubend irgendwo mal beim Trinken mit seinen Freunden gesagt hat, also wenn der alte Isaak endlich mal tot ist, dann räche ich mich an dem Jakob. Und das will die Rebekka natürlich nicht zulassen und will ihn wegschicken. Und damit das auch alles seine Richtigkeit hat, dann sagt sie sogar dem Isaak, schick ihn weg, damit er sich Frauen in Mesopotamien oder eine Frau in Mesopotamien holt. Und der Isaak schickt ihn tatsächlich auch noch weg. Es hat alles seine Richtigkeit, aber im Grunde genommen muss er eben doch fliehen. Auch wenn es vor den anderen so aussieht, als hätte der Vater ihn weggeschickt, letzten Endes ist es doch eine Flucht. Also ist nun alles vorbei, wird sich der Jakob gefragt haben. Er ist auf der Flucht, er muss weg. Was hat er nun von dem Segen, den er unbedingt haben wollte? Der Esau bleibt hier und nimmt alles unter seine Fittiche. Und ich muss weg. Worin besteht denn der Segen? Zumal, wo er ihn durch Betrug erworben hat. Und da kommt diese Geschichte von der Himmelsleiter. Man kann das, glaube ich, nicht hoch genug bewerten, dass Gott in dieser Situation ihm sagt, jawohl, ich bestätige diesen Segen. Sie kennen die Geschichte ja, er ruht sich da aus, schläft und da sieht er im Traum diese Himmelsleiter und Gott spricht zu ihm, sagt, deine Nachkommen werden einmal dieses Land ererben. Also auf dir ruht der Segen. Was du zwar mit Betrug erworben hast, und das war nicht nach meinem Willen, und was auch jetzt gar nicht sichtbar ist, denn du musst sogar fliehen, das bestätige ich dir trotzdem. Das ist das Geheimnis des Segens. Man erkennt es nicht gleich und vielleicht auch lange Zeit nicht und trotzdem ist es da. Gott bestätigt ihn und segnet ihn. Jetzt kommt er nach Mesopotamien, verliebt sich in die Rahel, wir kennen die Geschichte, und dann wird er noch betrogen von seinem Schwiegervater und nachdem er 7 Jahre gedient hat, wird ihm die Lea untergeschoben und dann ist er wütend und sagt, ja, macht ja nichts, kannst die Rahel auch noch kriegen und so, muss mir nur nochmal 7 Jahre dienen. Und dann dient er also 14 Jahre und dann dient er noch weiter und seine Herde wächst dann schließlich. Und ich denke, dass das Gottes Absicht ist, da fängt Gott jetzt an ihm zu arbeiten. Also du hast dir den Segen mit Betrug erworben. Und ich will den auch bestätigen. Du bist der Gesegnete. Aber so wie du jetzt bist, bist du unfähig, ein wirklicher Segensträger zu werden. Da kann ich noch nicht viel mit dir anfangen. Und der erste Schritt, den Gott mit diesem Jakob geht, ist, dass er ihm erstmal klar macht, was das heißt, andere zu betrügen. Er hatte seinen Vater Isaak betrogen. Er hatte seinen Bruder betrogen um das Erstgeburtsrecht. Er hatte mit List sich durchzusetzen versucht. Und nun soll er erstmal merken, was das bedeutet. Jetzt wird er mit List betrogen von seinem Schwiegervater Laban. Der schiebt ihm die falsche Frau unter und betrügt ihn auch und scheint ein sehr geldgieriger Mann gewesen zu sein, der Laban. Wir lesen das an anderen Stellen ja auch. Betrügt ihn da und nutzt ihn aus, seine Arbeitskraft und sein Geschick, das er bei der Verwaltung der Herden hat, nutzt ihn aus. Und dann merkt er, was das bedeutet. Da fängt Gott an ihm zu arbeiten. Und alles das, was er zu Hause erlebt hat, wir haben das ja auch gestern gesehen, dieser Knatsch da in seinem Zelt zu Hause und diese Spannung auch zwischen Isaak und Rebekka, dann der eine liebt den und der andere liebt den und so. All das wiederholt sich in ähnlicher Weise nun auch. Er hat diese zwei Frauen, die Schwestern sind, die sich aber nicht verknusen können. Kann er natürlich auch verstehen, dass die Lea sauer war auf die Rahel, wenn er immer deutlich macht, ich liebe die Rahel, die Lea liebe ich nicht und so. Und sie ist nur mit Gewalt ihm verheiratet worden. Da wäre ich natürlich auch sauer. Also da gibt es natürlich immer Spannung. Und die Kinder streiten sich und so. Also alles diese Fehler, die zu Hause ihr kennengelernt hat, er macht sie alle nochmal genauso. Aber ich denke, Gott arbeitet dadurch an ihm und macht ihm deutlich, was diese Fehler sind. Und nun merkt er, dass der Laban, sein Schwiegervater, sein doppelter Schwiegervater, im Grunde genommen die negativen Eigenschaften vom Esau, nämlich die Geldgier, und von ihm, nämlich die List und Betrügerei, in sich vereinigt. Vielleicht war das auch so ein Familienerbe bei denen. Jedenfalls, das ist also ein ganz gerissener Kerl und das hat, also hier kann ich nicht bleiben, hier muss ich wieder weg. Und dann fasst er den Beschluss mit seiner Familie, mit seinen zwei Frauen und den Kindern, er will jetzt zurück ins Land Kanaan. Da kommt diese Geschichte noch dazwischen, wie die Rahel den Götzen von Laban stiehlt und unter dem Kamelsattel versteckt und so, Sie kennen das wahrscheinlich. Merkwürdige Geschichte. Dass der Jakob, und vorher ja auch schon beim Isaak war es so, dass sie also eine Frau aus Mesopotamien holen sollten, aus der weiteren Verwandtschaft, weil man doch den lebendigen Gott anbetet und weil sie nicht mit den Götzen vom Lande Kanaan in Verbindung gebracht werden sollten. Sie sollten also wirklich dem lebendigen Gott dienen, dem Gott der Väter. Und dass ausgerechnet diese Frau, die er da nun genommen hat, also einen Götzen, mitnimmt und auch noch gestohlen. Also das ist eine ewige Stehlerei und Betrügerei, bei denen ist es schrecklich. Also man kann sich kaum vorstellen, dass das nun die gesegnete Familie Gottes sein soll. Eine merkwürdige Mischung Mischung aus Vertrauen auf Gott und andererseits doch noch hängen an den Götzen. Eine Mischung aus List, wie der Jakob nun zu seinem Erstgeburtsrecht gekommen ist, und dann wieder dem Verlangen nach Segen. Das Motiv war ja gut. Er wollte Gott dienen. Er wollte, dass Gott etwas aus seinem Leben macht. Aber er hat es mit List erreicht. Diese merkwürdige Mischung, das passt einfach nicht zusammen. Oder diese Mischung können wir auch sehen bei diesem Geschick, mit dem er dann zu Reichtum kommt. Ich kann das nicht alles vorlesen. Wo er dann, nachdem er dann jetzt nicht mehr für seine Frauen dem Laban dient, sondern für seinen eigenen Besitz und seine eigene Herde vermehrt, wie das da mit diesen Stöcken ist, ich habe schon versucht nachzusehen, niemand konnte mir das erklären, wie das funktioniert. Also jedenfalls hat er mit dem Laban ausgemacht, die gescheckten Tiere, die kriege ich alle und die anderen kriegst du. Und nachher hat er es irgendwie durch einen Trick erreicht, dass nur also alle die gescheckt wurden. Also eine ganz merkwürdige Geschichte. Der List auf der einen Seite, auf der anderen Seite heißt es, Gott segnete ihn, dass er immer reicher wurde und immer größere Herden bekam. Also diese List, dieser Betrug irgendwie so hinten herum und dann wieder, dass es durch den Segen Gottes kam. Oder nachher sehen wir es dann auch, wie er zurückkam, wie er dann dem Esau wieder begegnet. Einerseits diese Strategie, dass er ihm Geschenke vorausschickt, also die Kamelherden und dann Schafherden und was weiß ich noch, alles Kuhherden und so. Und dann schickt er noch die ganze Familie hin und ganz zum Schluss kommt er selber, damit ja, also dieser Esau versöhnt ist, diese Strategie und dann gleichzeitig das Gebet zu Gott, Herr, mach du, dass es in Frieden abgeht mit ihm. Also diese Mischung, also einerseits sehen wir immer wieder bei ihm, einerseits dieses Verlangen, unter Gottes Segen zu stehen, für ihn da zu sein, seine Pläne umzusetzen, ein Segensträger zu sein für das, was Gott noch mit den Nachkommen Abrahams vorhat. Und andererseits immer wieder diese menschlichen, ungeistlichen Mittel, die er einsetzt. Er ist erwählt. Gott will etwas mit ihm anfangen. Aber er tut es mit untauglichen Mitteln. Und nun will Gott seinen Plan durchsetzen. Er will ihn zum Segensträger machen. Aber das kann noch nicht so geschehen, wie es bis jetzt geschehen ist. Mit dieser Mischung aus menschlichem und geistlichem. Mit diesem halbgöttlichen Wegen, die er da einschlägt. Und darum kommt nun diese Geschichte von Pniel. Vielleicht sollte ich die dann einmal vorlesen. Wo Gott ihm den Rest gibt. Wo Gott versucht, ihn nun wirklich zurechtzubringen. Dass er aufhört mit diesem halbmenschlichen, halbgeistlichen. Das ist dann 1. Mose 32. Ab Vers 23. Das andere müssen wir uns auch sparen, sonst dauert es zu lange. Da ist dieses Gebet aufgeführt, von dem ich eben gesprochen habe. Ab Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok. Der Jabbok, muss ich vielleicht dazu erklären, ist also ein Flüsschen, ein Wadi, was also im Sommer austrocknet, der von Osten her zum Toten Meer fließt. Und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir sehen wieder hier dieses unbedingte Verlangen, den Segen Gottes zu bekommen. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Das heißt also, ich musste nicht sterben, weil man sagt, wer Gott sieht, muss sterben. Und als er an Phnuel, oder früher ist es Pniel in der alten Luther-Übersetzung, vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Er hat Angst, der Jakob hat Angst vor Esau. Er ist heimatlos, er ist geflohen und nun hinkt er auch noch. Was kann Gott mit diesen Menschen machen? Was kann Gott mit einem Menschen machen, der so mit Betrug, mit List zu etwas werden wollte? Und nun hat er zwar Reichtum erworben, auch durch List, aber jetzt hat er Angst vor seinem Bruder Esau und er hinkt auch noch. Was kann er aus ihm machen? Ich denke, er wird es dann erst verstanden haben. Jetzt kann erst Gott etwas aus ihm machen, wo seine eigene Kraft am Ende ist. Vielleicht sollte das damit deutlich werden, dass er jetzt hinkt. Jetzt gibt es einen Neuanfang. Ein Neuanfang durch den neuen Namen gekennzeichnet. Jetzt soll es nicht mehr damit gehen, dass darum geht, dass er mit seiner eigenen List, mit seiner Betrügerei, mit seinen eigenen Kräften sich etwas erkämpft, den Segen Gottes erzwingen will. Jetzt soll es darum gehen, dass er ganz für Gott da ist, dass Gott etwas aus ihm machen kann. Israel heißt Gottes Streiter. Das kann man auf verschiedene Weise verstehen. Er kämpft mit Gott zunächst mal vordergründig in diesem Ringkampf, was das auch immer war, ob das Gott selber irgendwie in menschlicher Gestalt oder ein Engel oder was auch immer war, ist schwer zu verstehen. Aber offenbar war es eben Gott, der sich so offenbart hat. Er kämpft also mit Gott, er kämpft für Gott, für sein Reich und er kämpft auch um Gott. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn ich will dich haben, ich will deinen Segen haben. Du sollst mit mir sein, du sollst mich bestätigen. Er kämpft um Gott. Wenn es da heißt, am Schluss, du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen, so hat er sicher nicht gewonnen in dem Kampf mit Gott. Wer kann schon siegen im Kampf mit Gott? Gott ist der Stärkere. Gott lässt sich nicht besiegen. Und vielleicht sollte das auch deutlich werden damit, dass er ihn auf die Hüfte schlägt. Man kann eben Gott nicht besiegen. Im Kampf mit Gott wird man letzten Endes der Unterlegene sein. Aber im Kampf um Gott hat er gesiegt. In diesem Kampf, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich will, dass du mich segnest. Das erzwinge ich von dir. Gott lässt sich nichts erzwingen, nichts abzwingen. Aber er schenkt es, wenn uns daran gelegen ist, wenn wir so darum bitten, wenn wir so darum ringen. Diese geistliche Zielstrebigkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, ist jetzt zum Ziel gekommen. Jetzt hat er das erreicht. Auf eine andere Weise allerdings, als er es zunächst gedacht hat. Er wollte es mit falschen Mitteln erkämpfen. Er wollte immer wieder nachhelfen, auf menschliche Weise nachhelfen, dass er ein gesegneter Gottes ist. Aber Gott braucht das nicht, dass wir nachhelfen. Gott muss das alles wieder zurechtbringen, was wir mit unseren menschlichen Mitteln in Unordnung gebracht haben und was wir kaputt gemacht haben. Gott muss es immer wieder zurechtbringen, muss immer wieder vergeben und muss uns immer mehr davon freimachen. Unsere menschlichen Mittel sind es nicht, die etwas im Reich Gottes erreichen. Aber wenn wir die Waffen strecken, wenn wir merken, dass wir vor Gott nichts können, aber einfach darum ringen im Gebet, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, dann wird es tun, dann wird er uns segnen. Als er an Peniel vorüberging, so heißt es hier, ging ihm die Sonne auf. Ich denke, das ist auch ein Symbol, wie ja vieles von diesen Einzelheiten ist einfach symbolisch, ist etwas angedeutet, was man sonst gar nicht abstrakt erklären muss. Es ging ihm die Sonne auf, Gott selber ging ihm auf. Er trat in das Licht, da war ein neuer Anfang, da war diese Nacht vorbei. Diese Nacht des Kampfes und damit war eine ganze Phase seines Lebens vorbei. Jetzt fing etwas Neues an. Jetzt konnte er als Gottesstreiter, als einer, der für Gott streitet, aber als einer auch für den Gott streitet, in den neuen Tag und in einen neuen Lebensabschnitt hineingehen. Er geht über dieses Flüsschen da und dann, das ist natürlich die Spannung der Segensträger, immer wieder die Auseinandersetzung mit den Konflikten in dieser Welt. Da kommt ihm der Esau entgegen mit 400 Lanzenreitern Also was soll er da schon machen? Er mit seinen großen Herden, die ihn natürlich nicht schnell ziehen können, und die Frauen und die kleinen Kinder und so ein paar Knechte, die im Notfall davonlaufen, wenn es zum Kampf geht. Was soll er da machen? Wenn der Esau noch auf Rache schwört, wie soll er sich verteidigen? Gibt es überhaupt keine Chance. Deswegen hat er ihm ja diese Gaben entgegengeschickt, um ihn zu versöhnen. Diese menschliche Art, eben einen neuen Anfang zu machen. Aber ob das funktioniert, weiß er natürlich nicht. 400 Mann kommen ihm entgegen unter Führung seines inzwischen reich und groß und mächtig gewordenen Bruders Esau. Und er ist da allein, seine Familie hat vorausgeschickt. Wenn der Esau wollte, hat er es vielleicht schon umgebracht. Und er geht da allein durch die Wüste und hinkt auch noch. Was soll der machen? Er ist doch völlig aufgeschmissen. Er ist wirklich auf Gedeih und Verderb der Barmherzigkeit seines Bruders Esau angewiesen. Aber was anders ist als vorher, er ist jetzt Gottesstreiter. Er ist Israel. Er streitet für Gott und Gott streitet für ihn. Und darum hat Gott sich seiner Sache angenommen. Darum kann er vorangehen. Nun kommt Esau wieder ins Spiel, den wir die ganze Zeit über nicht beobachtet haben. Der war einfach den biblischen Schreibern aus dem Blick, war nicht mehr wichtig, weil jetzt der Jakob der Segensträger war. Nun kommt er wieder ins Spiel, inzwischen reich geworden. Also das, was eigentlich dem Jakob zugestanden hätte, das ganze Erbe des Vaters Isaak, das ist nun für den Jakob verspielt, der ist eben weggezogen, ist aber da in der Fremde reich geworden. Und den ganzen Reichtum hat nun trotzdem der Esau gekriegt, der es eigentlich nicht hätte kriegen dürfen. Ist mächtig geworden, kommt da mit 400 Reitern an, das ist ja schon eine ganz schöne Armee in der damaligen Zeit gewesen. Da war ja das nicht so, gab es ja nicht so viele Krieger wie dann heutzutage oder überhaupt später. Wankelmütig wie eh und je. Erst hat er gesagt, damals bei dieser Sache mit dem Linsengericht, ist ja egal, nimmt das Erstgeburtsrecht und so. Und nachher hat er sich doch wieder drüber geärgert und hat Rache geschworen und wollte ihn umbringen. Und jetzt ist er auch immer wieder auf Versöhnung aus. Ach, wunderbar, dass ich wiedersehe, mein lieber Jakob. So war er eben. Wankelmütig, er hatte kein Ziel, er war nicht, seine Identität hat er irgendwie einen Knacks wahrscheinlich gehabt. Er wusste nicht mehr so richtig, was er ist. Nun ja, gut, Jakob freut sich, die Versöhnung geschieht. Er drängt ihm dann sogar auf noch, der Jakob, er soll die Geschenke annehmen. Der will gar nicht, er hat ja genug, ist ja so reich und mächtig und so, braucht er deine paar milden Gaben nicht, aber er drängt es ihm auf, nimmt das noch. Er weiß, der Jakob, jetzt streitet Gott für mich. Und wenn ich jetzt vieles, das war sicher ein großer Prozentsatz von seinem Vermögen, was er da nun in der Fremde erworben hat, wenn ich das alles abgebe, Gott lässt mich nicht arm werden. Wenn jetzt Gott selber mit mir ist, wenn Gott für mich streitet und wenn ich der Segensträger bin, und das ist ihm in dieser Pniel-Geschichte nun ganz besonders deutlich geworden, dann kann er mir das alles wieder ersetzen, das ist überhaupt kein Problem. Was ist ja egal, ob ich nur 1000 Schafe oder 2000 oder 5000 habe. Wichtig ist, dass ich Segensträger Gottes bin, dass ich für ihn streite und dass er für mich streitet. Sie sind dann später ein paar Mal aneinander geraten, wenn wir in der Bibel weiterlesen. Im zweiten Buch Mose lesen wir dann, dass der Mose, als er das Volk durch die Wüste geführt hat, dass er durch das Gebiet Edom auf dem Gebirge Seir ziehen wollte. Das ist, wer sich so die Landkarte ungefähr vorstellen kann, wenn man also so eine Linie zieht vom Toten Meer runter bis an den Golf von Akaba, wo jetzt neulich die Israelis und die Jordaner miteinander verhandelt hatten, wo sie da die Grenzen öffnen wollen. Das heißt, es ist nicht nur eine gedachte Linie, da ist auch tatsächlich eine Linie, das ist so ein Bruchgraben, kann man auf der Landkarte auch sehen. In diesem Gebiet, also rechts und links dieses Bruchgrabens, ist das Gebirge Seir. Und da wollte der Mose mit dem Volk Israel durchziehen, um ins Land Kanaan zu kommen. Aber sie haben ihn nicht durchziehen lassen. Er hat dann noch geschrieben, oder vielleicht durch Boten mündlich gesagt, zu den Edomitern, lasst uns doch durchziehen, wir sind doch eure Brüder. Erinnert ihr euch nicht, dass wir von Brüdern abstammen, ihr von Esau und wir von Jakob? Lasst uns doch durchziehen und wir wollen euch auch nicht irgendwie zu Schaden kommen lassen. Wir bezahlen euch alles, wenn unsere Schafe oder Rinder bei euch Gras fressen oder das Wasser, das ihr uns gibt, werden wir alles bezahlen, aber sie ließen sie nicht durchziehen. Da war also dann doch eine Feindschaft da und diese Verwandtschaft, die sie eigentlich hatten, hat ihnen dann nichts mehr genützt. Später tauchen die Edomiter nochmal dadurch in der biblischen Geschichte auf, dass der Herodes, Herodes der Große, bekannte Persönlichkeit auch aus der Weihnachtsgeschichte, ein Edomiter war. Er war also ein Herrscher auf dem Thron Israels, was die Israeliten immer besonders geärgert hat. Sie waren nicht nur allgemein von den Römern beherrscht, sondern der nun als Stellvertreter des römischen Kaisers auf ihrem Thron saß, war nun noch nicht mal ein Israel, sondern auch noch ein Edomiter. Das hat sie immer besonders geärgert. Trotzdem sind die Edomiter aus der Geschichte dann verschwunden. Heute weiß man nicht, wo sie sind. Irgendwie wahrscheinlich in den Arabern aufgegangen, während die Israeliten es ja nun heute noch gibt. Jeder von den beiden, Esau und Jakob, hat am Schluss bekommen, was er wollte. Esau hat seine Ruhe bekommen von diesen schwierigen und etwas wenig handfesten Dingen wie Segen und so. Da konnte er wohl nicht viel mit anfangen. Er hat lieber den Pfeil und Bogen in der Hand gehabt und ein ordentliches Wildbrett im Magen. Er hatte also so sein Vergnügen. Er hat trotzdem ein Vermögen bekommen, das Vermögen des Vaters. Er hat viele Nachkommen gehabt, hat ein großes Volk gegründet. Jakob hat auch ein Vermögen bekommen unter dem Segen Gottes, wenn auch mit mehr Mühe, ist auch ein großes Volk geworden. Aber das Besondere ist, er war der Segensträger Gottes. Er ist der Vater des auserwählten Volkes, nicht nur eines Volkes, sondern des von Gott auserwählten Volkes geworden, das sogar dann später nach seinem Namen Israel genannt worden ist. Ich habe gelesen, dass als der Staat Israel 48 neu gegründet worden ist, dass es da lange Diskussionen gab, wie man dieses Volk denn nennen wollte. Es gab auch eine ganze Reihe anderer Vorschläge und erst so in letzter Minute, kurz vor Ausrufung des Staates, des neuen Staates, hat man sich also dann entschieden, das Volk wieder Israel zu nennen. Nach seinem Namen also ist das verheißene Volk, das Volk Gottes, genannt worden. Ist das nicht ein großer Segen, der auf Jakob lag? Warum hat Gott diesem Betrüger, diesem gerissenen Kerl, diesem hinterhältigen Menschen so viel Segen anvertraut? Weil er ihn darum gebeten hat und weil er bereit war, sich von Gott ändern zu lassen und dieses miese Wesen, das eigentlich in ihm drin steckte, zu überwinden durch Erziehungsmaßnahmen, indem er ihn all diese Betrügerei selbst erleben ließ und indem er ihn ganz nach unten gehen ließ, down, wie man so heute modern sagt. Und schließlich durch diesen Kampf am Peniel, wo er das erkennen musste, ich in meiner Kraft kann nichts. In meiner körperlichen Kraft nicht und erst recht nicht in der Kraft meines Verstandes, meiner List, meiner Heimtücke, sondern Gott selber muss etwas aus meinem Leben machen. Und erst wo ich nichts mehr bin, wo meine Kraft am Ende ist, wo ich diesem Bruder Esau, der Rache schnaubend vielleicht auf mich zukommt mit seinen 400 Reitern, allein gegenüberstehe. Und wo ich sogar hinken muss, dass ich mich nicht mehr richtig bewegen kann. Wo alles von mir am Ende ist. Wo meine Kraft nichts mehr taugt. Wo meine List auch nicht mehr angewendet werden kann. Denn wie soll man gegen 400 Reiter mit List angehen? Da setzt Gottes Kraft ein. Da macht er ein Neues. Da fängt der Segen an. Da werden wir echte Streiter, nicht Streiter mit unserer List oder unserer Kraft, sondern Streiter mit Gottes Kraft und für Gott. Ich wünsche mir das, dass ich nicht so nachlässig in diesen geistlichen Fragen bin wie Esau. Was soll das alles? Hauptsache es geht mir jetzt gut und Hauptsache ich kriege was und so. Sondern dass ich wie Jakob zwar nicht so listig und bösartig bin, da muss Gott viel Arbeit an mir leisten, dass er das verändert und verbessert. Aber wie Jakob darauf aus bin, dass ich wirklich gesegnet bin, dass ich bereit bin, mich so zu verändern zu lassen, dass er mich segnen kann, dass ich ein Segensträger für ihn sein kann. Denn nur wenn wir das wollen, wenn wir dafür offen sind für Gott und das zielstrebig erreichen wollen, dann wird er uns auch segnen und etwas aus unserem Leben machen. So wie es später einmal heißt, euch geschehe nach eurem Glauben. Wenn wir darum bitten und daran glauben, dann wird er uns segnen. Wir wollen beten. Hab Dank, Herr, dass du uns an der Person des Jakob vorgeführt hast, wie du aus einem Leben etwas machen kannst, das eigentlich nicht fähig ist, unter deinem Segen zu stehen. Aber du machst es fähig. Herr, wir bitten dich, mach du aus uns Segensträger. Mach du aus uns Leute, mit denen du etwas beim Bau deines Reiches anfangen kannst, die du gebrauchen kannst, die für dich da sind und für die du da bist. Herr, lass uns Gottesstreiter sein, im Vollsinn dieses Wortes. Erbarm dich über uns und beschenke uns mit deinem Segen. Amen.